Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Negotiate. Mein Name ist Fabio Falkenstein und zusammen mit meiner Kollegin Miriam Trotter unterhalten wir uns mit unseren Gästen über das Thema Verhandlung und darüber, wie man Konflikte richtig löst. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast mit Matthias Schranner. Natürlich, Matthias Schranner ist wieder dabei, genauso wie die liebe Miriam, ihr Hallo. Kennt sie. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach ohne viel darum rumzulabern, put the fish on the table mäßig, fangen wir einfach direkt an. Wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, dann checkt jetzt auf jeden Fall aus. Auschecken ist immer so, möchte gern cool, ne? Aber
tut's einfach,
hört's euch einfach an. Ist echt gut gewesen, ist gut geworden, kann man sich, ist empfehlenswert. Und ja, Matthias, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist für den zweiten Teil. Wir haben, wie auch in der ersten Folge, ein kleines Spielchen vorbereitet. Das sind entweder oder Fragen und du musst einfach intuitiv sagen, was dir jetzt mehr taugt. Also selbsterklärend, entweder das oder das. Und
nur ein Wort oder mit Erklärung? Oder?
Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten und du kannst es erklären, wenn du willst, okay. Kannst aber auch nur das Wort sagen.
Okay.
Und dann will ich, Miriam, darfst du anfangen.
Ich starte. Deutschrap oder Jazz?
Keine Frage. Jazz. Ist mal leicht.
Entscheidungen rational oder emotional?
Rational.
Für den Rest deines Lebens nur noch Ja oder nur noch Nein sagen?
Für den Rest meines Lebens. Das hört sich schon so eine Autobiografie an. so nach 80 plus. Also definitiv mehr Ja als Nein.
Ja, warum?
Ja, warum? Weil die Nein führt zu negativ und negativ ist blöd.
Okay. Good Cop oder Bad Cop?
Beides Quatsch. Das ist Fernsehwissen, diese Frage kommt meist von Leuten, die Polizeiwissen von Tatort-Sendungen haben oder von
das ist nicht authentisch.
Ach, totaler Quatsch. Nee, es gibt wirklich Leute, die glauben nicht. Also ich war ja bei der Polizei und es gibt ja viele Leute, die schauen so Krimis an und dann kommst du halt als richtiger Polizist zu einem richtigen Tatort und sagst zum richtigen Menschen, gehst du mal weg. Ja. Und dann sagen die, da brauchen sie einen Hausdurchsuchungsbefehl. Also denkst du, hey, Fernsehwissen, ja. Ja. Ich kann das jetzt machen, auch ohne Befehl.
Gibt es einen authentischen Krimi?
Einen authentischen Krimi? Nee.
Nee?
Ich weiß nicht.
Okay.
Doch, Hubert und Stahl ist relativ authentisch.
Weil der auch irgendwie so einfach nur den Polizeialltag widerspiegelt. Da geht es ja weniger um die Fälle sich, oder?
Genau, aber das Polizei untereinander ist sehr gut dargestellt. Ja.
Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Einzelkämpfer.
Religion oder Moral?
Beides falsch.
Selbstmacher oder lieber delegieren?
Puh, okay, beim Kochen. Im Business. Am Ende selbst machen, weil dann weiß ich, dass gemacht ist.
Ja, kann man sich. Sehr gut.
Muss man als Führungspersönlichkeit nicht aber auch delegieren können?
Ja, die Frage ist immer, was man delegieren kann. Also ich glaube, das ist die große Frage als Führungskraft. Und das habe ich gestern auch mit Sarah Brun, kennt ihr von Social Bee, haben wir lange diskutiert. Die Frage ist, was kann man abgeben, was darf man abgeben und vor allem, was darf man nicht abgeben? Weil man ist ja nicht Führungskraft aus Zufall, sondern weil man einfach eine Fähigkeit vielleicht hat, eine Fertigkeit, etwas sieht, was vielleicht andere weniger sehen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, also wir reden jetzt von Startup wie Hashtag Negotiate auch. In einem Konzern ist was anderes, weil ein Konzern hat eh schon vorgegebene Strukturen, um Sachen abzugeben, um zu delegieren, um gewisse Muster einzuhalten. Aber gerade so wie bei Hashtag Negotiate ist einfach wichtig, dass ihr einfach genau sagt, wo es lang geht und dass ihr einfach sagt, okay, das können wir delegieren, aber bestimmte Sachen einfach nicht delegieren. Und ich glaube, das ist einer der großen Irrtümer, dass wir aufgrund von Teamarbeit und wir gemeinsam, wir haben uns alle so lieb und so, dass zu früh zu viel delegiert wird und dadurch viele Fehler passieren.
Wir hatten ja schon den Podcast mit der Nicole und sie hat gesagt, das Wichtige daran, oder um eine erfolgreiche Führungsperson zu sein, muss man gute Menschenkenntnisse haben. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich würde es zweiteilen. Das eine ist, die richtigen Leute mal anzustellen und dann auch während des Unternehmens dann halten zu können. Und es gibt viele Studien dazu und die sagen, dass man auch, wenn man Führungskräfte einstellt, mit Assessment Center, mit Interviews, dass doch 75% falsch besetzt sind. Und das ist schon eine sehr ernüchternde Zahl. Also ich glaube, das eine ist, braucht man eine gute Menschenkenntnis, um gute Leute herauszufinden? Ja. Ich glaube, es ist eine andere Fähigkeit, Menschen dann im Unternehmen halten zu können.
Nächste Frage.
Anzug oder Jogginghose?
Definitiv Anzug.
Grund?
Schick. Ich finde es schön, sich schick zu machen. Ich finde es schön, sich in der Früh schick anzuziehen. Jetzt durch diesen ganzen Corona-Dingens. Ich freue mich, ich habe mich so gefreut, zum ersten Mal wieder einen Anzug anziehen zu dürfen. Wieder schicke Schuhe, nicht mit Badeschlappen rumzulaufen. Und ich finde es einfach ein schönes Ritual, am Morgen sich schick zu machen.
Findest du es entsprechend auch besser, overdressed als underdressed zu sein?
Also overdressed hat so einen negativen Touch im Sinne von Ego und der goldene Rolex und so. Aber definitiv ein Tick besser als ein Tick zu wenig.
Dann hast du auch bei Hashtag Negotiate für die Leute, die es nicht gehört haben oder beziehungsweise nicht gesehen haben, hast du auch ganz interessant darüber geredet, dass du immer, wenn es einen Dresscode gibt, bist du immer eine Stufe darüber. Magst du nochmal den Grund erläutern? Also nochmal so ein Beispiel am besten, damit jeder versteht, um was es geht.
Also es geht dabei um Respekt. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich einfach durch meine Klamotten schon zeigen, dass ich die anderen respektiere. Im Sinne von, ich habe mich einfach schick gemacht für dich. Ist bei mir einfach so, als Mann, wenn ich weiß, die Leute haben jetzt zum Beispiel keine Krawatte dran, komme ich mit Krawatte. Wenn ich merke, die haben alle Krawatte dran, vielleicht Krawatte und Einstecktuch. Also immer so eins leicht drüber, um zu zeigen, ich respektiere euch. Ich habe mich so richtig schick für euch gemacht. Und das glaube ich auch bei jedem, also auch bei privaten Anlässen, auch bei auch mit Freunden, auch beim Ausgehen. Es geht weniger ums Ego. Es geht mehr darum, dem anderen zu zeigen, dass er mir wichtig ist und dass ich mich bewusst für diesen Menschen schick gemacht habe. Rausgeputzt, wie es in Bayern heißt. Rausgeputzt, das ist ein schönes Wort eigentlich. Ich habe mich von innen nach außen geputzt.
Strukturiert vorbereiten und planen oder einfach machen?
Strukturiert vorbereiten, definitiv. Ich bin großer Vorbereiter, schaut so oft nicht so aus. Meine Mitarbeiter glauben immer, ich bin da eher der spontane Typ.
Kann ich unterschreiben auf jeden Fall.
Frage, wie positiv ist das, dass man es tut und man wirkt trotzdem nicht so.
Aber ich bin tatsächlich top vorbereitet. Ich sage es nicht immer so und vielleicht auch ein bisschen so dieses Gefühl, wir kriegen es alle hin. So blöd. Also es ist halt so, wenn ich als Führungskraft nicht auch meine Vorbereitung auch noch jedem zeige, dann zwinge ich andere Menschen ja noch mehr darum, noch mehr vorbereitet zu sein. Und irgendwann verlieren wir diese Flexibilität. Und wir merken es jetzt zum Beispiel in Corona, dass einfach Leute, die flexibel sind, sich dann doch noch auf diese Situation einstellen können. Und wir hatten ja auch Mitarbeiter, auch welche von denen wir uns getrennt haben, die dann einfach keine Flexibilität hatten, die einfach an diesem Muster dann festhängen. Ja? Und dann wird es gefährlich. Deshalb, Vorbereitung ist super gut, aber eben auch nur, eben die Dosis macht das Gift zu einem bestimmten Grad. Sagen, okay, ich bin jetzt vorbereitet. Und das ist auch in der Verhandlung wichtig. Und das ist etwas, was viele auch nicht sehen, finde ich. Man muss sich top vorbereiten und dann, wenn die Verhandlung beginnt, die Vorbereitung wieder vergessen. Also dann wieder open-minded zu sein, dann wieder zuzuhören und nicht nach Checkliste zu gehen. Und wir haben das zum Beispiel gesehen, es gibt Unternehmen, die sagen, okay, ich habe für eine Verhandlung eine bestimmte Checkliste. Ja? Und da gibt es halt Leute, die gehen rein, haben die Checkliste dabei, fragen den Kunden, was ist denn wichtig für dich, eins oder zwei, dann sagen die zwei, machen so einen Haken dran und gehen dann zu dem Fragenkatalog durch. Aber die kriegen nicht mit, was dem anderen wirklich wichtig ist. Und deshalb, bei Verhandlungen ist es so, sich gut vorzubereiten, also was möchte ich haben, welche Forderungen kann ich stellen, was sind meine Zielsetzung. Aber wenn die Verhandlung dann läuft, muss man das wieder vergessen können und muss wieder wirklich open-minded sein, heißt wieder echt zuzuhören, wieder echt nachzufragen, über echt zu verstehen.
Sehr gut.
In Verhandlungen ehrlich sein oder pokern?
Wenn ich eine gute Beziehung zur Gegenseite habe, also zu meinen Kindern, zur Frau, also mit Leuten, wo ich eine vertrauensvolle Beziehung habe, ehrlich sein, zu allen anderen pokern. Also Business ist immer pokern, nie ehrlich.
Nach dem Feierabend.
Ganz wichtig, pokern heißt nicht, dass ich unehrlich bin. Ganz wichtig, ja. Pokern heißt nicht, dass ich lüge, sondern pokern heißt einfach, dass ich Informationen taktisch benutze, um für mich einen Vorteil zu haben. Das ist pokern. Ja, also bitte nicht denken, dass Leute, die pokern, unehrlich sind oder irgendwie unmoralisch oder so.
Ganz was anderes. Aber kann man pokern nicht, also pokern, so dieses typische Pokerface, heißt ja eigentlich, dass man etwas verbergen will.
Ja.
Ist es in der Verhandlung genauso?
Unbedingt, ja. Weil in der Verhandlung geht es ja darum, dass ich einen Vorteil für mich schaffe, also dass ich für mich etwas raushole aus dieser Verhandlung. Ja. Das bedeutet, dass ich Informationen, die ich habe, taktisch benutze. Also Informationen nicht offen auf den Tisch lege. Also bildhaft gesprochen, dass ich meine Karten eben nicht zeige. Ja. Wenn ich in einer vertrauensvollen Beziehung bin, mit meinen Kindern, mit Ehepartner oder so, da kann ich meine Karten zeigen. Da kann ich sagen, du, was hast du für Karten, was habe ich für Karten, gucken wir mal, was am besten passt. Ja. In einer Verhandlung zeige ich meine Karten nicht, weil es andere auch nicht zeigt. Und wenn jetzt mein Gegenüber, sage ich mal, wirklich eine super Beziehung zu mir hat, die Karten zeigt, dann kann ich sie auch zeigen. Aber was viele machen, die gehen rein, zeigen die eigenen Karten und der andere sagt dann vielen Dank, ja, dass du mir diesen Vorteil gewährst. Und nochmal bitte, Pokern hat nichts Unfaires, sondern Pokern heißt einfach, dass ich meine Informationen für mich behalte, um sie taktisch einsetzen zu können. Das heißt Verhandeln.
Nach dem Feierabend Füße hoch oder lieber nochmal aktiv werden?
Nochmal aktiv werden, definitiv.
Aktiv werden im Sinne von Arbeiten oder aktiv werden im Sinne von?
Messer raus und kochen.
Also spielt eine große Rolle.
Ja, es ist einfach, also nach Feierabend nochmal was zu tun, eben Sport zu treiben, joggen gehen, nochmal rauszugehen oder einfach was zu tun. Ich bin kein Couch-Potato. Ich bin keiner, der sich entspannt beim Hinlegen. Ja, also Fernseh gucken oder so fällt mir schon schwer. Ich tue gern was. Ja.
Mit dem Strom oder gegen den Strom schwimmen?
Puh, ich habe Fragen, meine Herren. Also meine Firma definitiv gegen den Strom. Also wir bekommen ja auch viel, also wir bekommen auf der einen Seite viel Unterstützung, so nach dem Motto, endlich sagt's mal jemand, wie es wirklich ist da draußen. Ja. Und es gibt natürlich auch viele Haters, die sagen, Mensch, wie können wir diesem heiligen Harvard-Konzept widersprechen und wie können wir sagen, dass Win-Win nicht wichtig ist. Und also jobmäßig definitiv gegen den Strom, definitiv, ja.
Doch. Auch als Individuum?
Ja, ich habe schon, denke schon, in vielen Dingen eine eigene Meinung. Und die nicht immer konform ist mit anderen. Ja, also je mehr ich darüber nachdenke, gegen.
Lieber E-Scooter oder Fahrrad?
Ja, wenn es regnet, E-Scooter. Weil mein Fahrrad keinen Schutzblech hat. Aber sonst Fahrrad.
Ruhm oder Geld?
Das wird philosophisch.
Der erste Gedanke ist Geld. Aber wenn man das anhört, denkt sich, Stanner ist Geld geil. aber Geld ist für mich nicht Ausdruck von Geld im Sinne von Konto ist voll, sondern wenn ich erfolgreich bin, verdiene ich auch Geld. Mhm. Also wenn ich viel Umsatz mache oder viel Gewinn mache mit dem Unternehmen, dann weiß ich auch, dass wir gut gearbeitet haben. Also deshalb ist Geld auch Anerkennung. Ruhm ist für mich was anderes. Ruhm heißt ja berühmt sein. Also berühmt sein, da ist ja das Wort Ruhm mit drin. Ja. So ein Wendler oder so ist ja auch berühmt.
Ja.
Ja. Aber das ist nicht, was ich anstrebe.
Also zusammenfassend eher Geld.
Dann Geld.
Ja. Aber nur solange es eine Entlohnung für Arbeit ist. Also geerbtes Geld würdest du jetzt sagen, nein.
Genau, also für mich ist Geld ein Zeichen der Anerkennung. Und für mich, also ein Zeichen der Leistungsfähigkeit, dieser Willingness, wie wir es vorher besprochen haben im ersten Teil. Für mich ist Geld etwas, wo ich sage, wenn ich Geld verdiene, dann habe ich einfach echt einen sauguten Job gemacht.
Eine gewisse Bestätigung.
Definitiv. Ja. Ja.
Fehler machen oder Fehler vermeiden?
Machen. Mein Lieblingsschriftsteller Busch hat gesagt, aus Fehlern wird man klug, deshalb ist einer nicht genug. Und ich weiß, das ist so eine blöde Phrase und die ganzen Bücher sind voll davon, dieses ich habe aus der Niederlage gelernt und durch die Niederlage bin ich geworden, wer ich bin und so. Also es hört sich immer gleich so blöd an. Aber es ist schon was dran. Also wenn ich jetzt eine Niederlage, also zum Beispiel jetzt mit Corona, wo wir einfach gemerkt haben, so, oh shit, was machen wir jetzt da? Wir waren wieder gezwungen, alles wieder neu zu überdenken. Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Wir haben alles wieder überdacht. Wir haben alle internen Prozesse neu gemacht. Also das ist schon auch dazu da. Der Fehler ist auch dazu da, wieder nachzudenken, zu gucken, was habe ich denn gut gemacht. Beim Erfolg hakt man es halt ab, ja. Also deshalb, ja, ist schon wichtig. Ja.
Hast du eine konkrete Situation oder einen konkreten Fehler, den du gemacht hast, den du überhaupt nicht bereust, wo du sagst, zum Glück habe ich das gemacht?
Gut, es war ein Fehler, den ich nicht bereue. Mhm. Ein Fehler, den ich nicht bereue. Also die meisten Fehler bereue ich zutiefst. Aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, war es ja kein Fehler. Ja. Ja, weil damals habe ich ja gedacht, dass das so richtig ist. Also ich habe es definitiv nicht bereut, die Firma zu gründen, die Firma aufzubauen. Ein Fehler, den ich bereue, ist, dass ich zu lange gewartet habe, um gute Leute anzustellen. Ja. Dass ich zu lange alleine gekämpft habe. Das merke ich jetzt. Es wäre definitiv besser gewesen, früher schon gute Leute an Bord zu holen. Gut, damals hatte ich weder das Renommee, den Ruhm noch nicht und das Geld auch nicht. Ja.
Also okay.
Das gehört wohl zusammen.
Ja.
Aber widerspricht das nicht deiner Aussage vorhin, dass du eher ein Einzelgänger als ein Teamplayer bist?
Ich glaube, dass jeder guter Teamplayer ist. Die Frage ist, wo er ist. Ja. Also ich bin auch ein guter Teamplayer, wenn ich vorne bin. Ja. Also die großen Einzelleistungen dieser Welt sind ja natürlich von einem Einzelkämpfer quasi angestoßen worden und dann vom Team umgesetzt worden. Und deshalb sehe ich es gar nicht als Widerspruch. Und wenn man diese was weiß ich, die Zuckerbergs oder Elon Musk oder Elon Bezos oder so dieser Welt anschaut, das sind ja schon Einzelkämpfer, die einfach eine gute Idee vorangetrieben haben und dann das Team gesucht haben, um es dann tatsächlich zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, das braucht beides. Also der Einzelkämpfer alleine kriegt ja nichts auf die Reihe. Und das Team alleine braucht aber auch den Einzelkämpfer, der vorne schon mal mit der Machete durch den Urwald geht. Ja. Also ich glaube, eine erfolgreiche Firma braucht beides. Ein Einzelkämpfer in Verbindung mit einem guten Team.
Wir haben noch eine letzte Frage. Persönliches Netzwerken oder Social Media?
Ich bin eher ein introvertierter Mensch. Ich bin nicht gut mit Social im Sinne von auf Partys gehen, auf Empfänge gehen, auf Networking-Events. Ich gehe da nie hin, ja, weil es mich anstrengt, weil es einfach schlichtweg auch nicht ist, was ich gut kann. Definitiv Social Media, wenn es gut ist. Also ich finde schon, ein unheimlich wichtiges Element. Was ich super finde bei Social Media, ist die Demokratisierung der Information. Also früher, als alles noch aus Holz war, musste man ja glauben, was der Spiegel schreibt oder der Süddeutsche oder so. Und mittlerweile habe ich andere Kanäle, um mich zu informieren. Und das finde ich super, dass es demokratisiert wird und dass dadurch es leichter ist, Informationen zu kriegen und auch Informationen selbst in die Welt zu setzen. Ja.
Aber es birgt doch auch die Gefahr, dass man, dadurch, dass jeder so leicht Informationen in die Welt setzen kann, ist es für denjenigen, der es konsumiert, schwieriger zu evaluieren, sind das Informationen, die vertrauenswürdig sind.
Ja, ihr macht es doch auch mit dem Podcast.
Ja, aber uns glaubt man ja auch. Wir haben ja vertrauenswürdig. Also,
natürlich, wenn Matthias Schranner, natürlich vertraut man uns.
Ja, genau.
Also, ja, tatsächlich, es kann sich halt so handeln, wie wir es sagen. Wir erzählen jetzt irgendwas.
Ja, genau. Ja. Ihr erzählt irgendwas und also ihr macht einen Podcast, ihr braucht nicht mehr das Medium der Presse dazu. Also ihr müsst es nicht zur Süddeutschen oder zur FAZ oder sonst irgendwo hingehen und sagen, bitte helf mir eine Information in die Welt zu bringen. Ihr könnt sie selbst in die Welt bringen. Und das ist bei mir mit Demokratisierung. Ihr könnt mit 18 euch hinsetzen, einen Laptop aufmachen, ein Mikro anschließen und sagen, ich mache einen Podcast und stelle den auf Spotify. Und das finde ich unwahrscheinlich genial, ja, dass alle Leute die Möglichkeit haben, Wissen zu teilen und durch dieses Teilen der Faktor ja dramatisch erhöht wird. Also du brauchst nicht mehr ein Abo bei der FAZ buchen, um etwas von der Welt zu erfahren. Und die Leute, die es anhören, können sich selbst entscheiden, glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht und können selbst überprüfen und diese Information auch double checken, wie es so schön heißt. Also ich finde es super, super gut, was ihr macht, weil dadurch die eigentliche Demokratie eingeleitet wird.
Ein gutes Statement auf jeden Fall. sagst du?
Wir waren uns gerade uneinig, wer die nächste Frage stellen darf. Aber wenn ich jetzt gucke, als nicht nur als Person, die konsumiert auf Social Media, sondern die auch selber aktiv ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt weggehe von der reinen Information, von der Selbstdarstellung, gehen wir mal zu Instagram, gibt es da irgendwas? Wie stelle ich mich authentisch dar?
Gut, das ist auch eine Information. Also bei Insta, wenn ich jetzt sehe, dass jetzt ein 15-jähriges Mädchen sich da ständig fotografiert und auf Insta und heute meine Pizza und heute meine Pasta und meine, ja, es ist auch eine Information. Ich finde es auf der einen Seite einfach unheimlich gut, wieder Informationen zu demokratisieren, also dass jeder der Mensch die Möglichkeit hat, eine Information in die Welt zu bringen, also da gibt es die leckerste Pizza oder so. Ich finde es auf der anderen Seite ein bisschen schwierig für Leute, die nicht so wahnsinnig erfolgreich sind im Leben, weil wenn du auf Insta schaust, du siehst ja nur super glückliche Menschen, super, alles super, überall gibt es die beste Pizza und so. Und ich glaube, dass es schwierig ist für Leute, die nicht so super erfolgreich sind, da mitzugehen. Weil es gibt ja auch mal Phasen im Leben, wo man ein bisschen frustriert ist oder man denkt, oh, das ist so ein Scheißtag oder so. Ja. Dann schaust du auf Insta und siehst, alle anderen sind glücklich, nur ich nicht. Ja.
Jetzt hat Nicole auch gesagt. Genau, Nicole auch hat gesagt, wenn sie eine Tochter hätte, sie würde ihr am liebsten verbieten, bis 25 Instagram zu nutzen, weil das eine einzige Plattform ist, zu Schaustellen, der perfekten Seiten des Lebens.
Genau.
Und das bietet halt sehr viel Vergleichspotenzial.
Genau. Und was ich glaube, eben den Punkt, den du angesprochen hast, zu Niederlagen, Fehler und so, es gehört auch eine gewisse Frustration dazu. Mhm. Also einfach mal echt zu sagen, so ein Scheißtag, so ein Dingens. Also, ich glaube, es braucht doch mal einen Tag, wo du dich einfach hinsetzt und sagst, ich bin es einfach mal frustriert, ja, weil es nicht funktioniert hat, weil ich eine klassische Niederlage, klassischen Fehler gemacht habe. Und dann guckst du auf Insta und denkst, du bist der einzige Mensch auf der Welt, ja, der zu blöd ist, das Leben zu meistern, weil alle anderen gerade bei der besten Pizza sitzen. Also aber gut, es ist, wie es ist, ja. Also wir können nicht sagen, wir schalten deshalb das Internet ab. Ja. ich glaube einfach, dass Menschen schlau genug sind, zu sagen, okay, es gibt eine Information, die möchte ich jetzt konsumieren oder ich möchte sie eben nicht konsumieren. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, weil ich habe, als ich angefangen habe, selbst Social Media zu machen, ich habe am Anfang wirklich nur einen Post pro Jahr gemacht, weil nur der es mir wert war, also die absolute Genialität in einen Post zu packen, ja, weil ich immer gedacht habe, dass die ganze Welt meinen Post liest, aber so ist es ja auch nicht. Und jetzt poste ich halt etwas und denke mir, man muss ja nicht lesen, ja, also ich glaube einfach, dass das Information wichtig ist, ich stelle das jetzt einfach mal ins Netz. Und die Leute, die es lesen wollen, die können es halt lesen, die anderen halt nicht. Ja. Also das heißt, ich gebe dem anderen ja die Freiheit, es zu lesen. Also wieder das urdemokratische Element. Der Mensch kann selbst entscheiden, wie er sich informiert.
Weil wir gerade noch bei Social Media sind, wir hatten ja auch, du hast es in der letzten Folge schon gesagt, dass ein stimmiges Social Media Auftreten wichtig ist für eine Verhandlung. Und du hast es damals bei Hashtag in München und in Zürich auch Hast du gesagt, dass man als Arbeitgeber auf Social Media sich über diese Person, über jemanden, der sich bewirbt, erkundigt. Und wir haben hier noch ein paar Fragen, auch von Hashtag München noch. Und eine davon ist, ist es besser, kein Social Media zu haben, bevor ich der Gefahr laufe, dass der Arbeitgeber ein falsches Bild von mir bekommt?
Nee, ganz sicher nicht. Wenn jemand gar nicht präsent ist im Internet, denkt man sich, wieso eigentlich nicht? Ja? Also da wird man, also anstatt dass man denkt, super coole Socke, der ist überhaupt nicht da, ist es eher so, was hat dieser Mensch zu verbergen? Also ich glaube, dass es mittlerweile eher komisch ausschaut, wenn jemand überhaupt nicht zu finden ist im Internet. Und ich glaube schon, dass man ein gewisses Präsenz auch braucht, ja. Was man da aufpassen muss, es darf nicht zu privat sein. Also, wenn man mal ein bisschen zu viel getrunken hat, muss man es ja nicht posten. Ja. Ja, so meine ich jetzt. Ja. Also, heißt ja nicht, man darf schon mal vielleicht mehr trinken, wenn jemand das denkt, für richtig findet. Aber man muss es ja nicht gleich posten. Und vor allem diese ganzen Hater und sowas. Also, du ziehst halt auch sehr viel Kritik dann auf dich, wenn du sowas machst. Also, ja, präsent sein, aber eben mit den Regeln, die es gibt.
Eine weitere Frage, die genau in die gleiche Richtung geht. Wie weit gehen die Arbeitgeber bei der Social-Media-Kontrolle? Also, du kannst jetzt nur aus deinem Fall reden, weil du kannst...
Ja. Also ich kann es von uns sagen, wenn wir selbst jemanden anstellen, wenn sich bei uns jemand bewirbt, wir gehen einfach mal auf die üblichen Kanäle, also LinkedIn, Facebook, Insta und so, und gucken einfach mal, was hat dieser Mensch bisher gemacht. Ja? Also wir schauen jetzt nicht, wir hacken diesen Menschen jetzt nicht, um geheime Informationen zu finden, sondern wir gucken einfach mal, wer ist denn das so, wie ist der vernetzt, wo bewegt er sich, was hat der für eine Community, ja, die vielleicht für unser Unternehmen auch gewinnbringend sein kann. Ich weiß nicht, wie es andere Unternehmen machen. Was ich schon mitkriege, ist, dass es einfach mittlerweile immer dazugehört, ja, weil was natürlich kein Personalverantwortlicher haben möchte, dass er jemanden anstellt, wo es dann nahe heißt, da ist irgendwie in der rechtsextremen Szene oder so, und dann jemand fragt, hast du den nicht nachgeschaut? Ja, also dazu ist es notwendig, weil du kannst das heutzutage als Unternehmen einfach nicht mehr leisten, jemanden anzustellen, der in rechtsextremen Szenen bewegt oder so. Das geht nicht mehr. Es ging noch nie, aber jetzt ist sichtbar, ja.
Und weil wir gerade auch noch, ist noch eine Frage, die auch am gleichen Thema anschließt. Auf was achtest du noch bei Bewerbungen? Das wird ganz komisch betont. Auf was achtest du noch bei Bewerbungen?
Ich achte auf Achievements. Also wenn jemand sagt, wenn ich so sage, was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit? Und er sagt, ich spiele gern Tennis. Dann denken wir, ja, was soll das jetzt? Ich möchte wissen, hat der vielleicht in seinem Tennisverein vielleicht... sorgt er dafür, dass Ausländer integriert werden? Sorgt er dafür, dass Flüchtlinge einen Platz in diesem Tennisverein kriegen? Hat er eine soziale Aufgabe in diesem Netzwerk? Wenn jemand sagt, er liest gerne, dann ist wieder die Frage, was heißt das jetzt? Ja? Hat er vielleicht einen Podcast, wo er über die Bücher, die er gelesen hat, dann drüber sich unterhält und sein Wissen teilt? Also mir ist nicht wichtig, was jemand macht, ja, lesen, reiten, Tennis spielen. Mir ist wichtig, was die Leute damit für die Gesellschaft machen, ja, wo ich sage, hat es irgendeinen Impact auf die Menschen und hat es irgendeinen Mehrwert für die Menschen, ja. Wenn jemand sagt, er hat, was weiß ich, die Süddeutsche Meisterschaft im Tennis gewonnen, dann denke ich mir, okay, cool, ja, hat sich angestrengt, hat was damit gemacht und hat vielleicht daraus sogar noch mehr gemacht, also dadurch vielleicht geholfen, dass Flüchtlinge in einen Sportverein gekommen sind, dann finde ich es super.
Also achtest du zusammenfassend, oder anders formuliert, würdest du das dann als eine Art Statussymbol sehen, wenn jemand ein krasses Achievement hat?
Ja, unbedingt. Also Statussymbol hat ja oft diesen negativen Touch, ja. Es kann ja auch einen sehr positiven Touch haben, zu sagen, Status, ich habe etwas erreicht und zeigt es auch als Symbol. Und wenn du zum Beispiel, du weißt es ja, wenn du dich bei einer amerikanischen Universität bewirbst oder so, dann fragen die ja nicht nur, wo hast du studiert und was hast du studiert, sondern sie fragen ja, was hast du für die Gesellschaft bisher getan? Was hast du für ein Achievement? Was treibt dich denn an? Ja. Und auf sowas achte ich beim Bewerbungsgespräch.
Ja, es spricht ja auch dafür, dass man Kleinigkeiten, die man im Leben macht, einfach angibt, weil die auch von großer Bedeutung sein können. Also genau. Nicht nur das, was so ja vermeintlich offensichtlich ist.
Was wir oft haben, ich habe in Harvard studiert. Ja. Dann denkst du halt, ja okay, und? Ja. Und es gibt einen ganz tollen Film vielleicht für alle, die zuhören, Social Network über den Start von Facebook, ja. Und da gibt's ja zwei so Typen, die sich beschweren über Mark Zuckerberg beim Dean, also beim Chef von dieser Universität. Und dann sagt der Dean zu denen, Harvard ist nicht dazu da, dass sie einen Job finden, sondern ist dazu da, dass sie Jobs kreieren, ja. Und das meine ich. Also wenn jemand sich bei mir bewirbt, der in Harvard studiert hat, dann denke ich mir, was hast denn du damit gemacht? Das Studium an sich ist doch wertlos.
Erkennst du da eine Art, eine Entwicklung, weil uns wurde, also mir persönlich wurde immer eingetrichtert, es ist wichtig, Studium und das Beste zu studieren und bla 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 bla. Ist diese Entwicklung, geht es dahingehend, also weg von Studium und hin zu, wie du sagst, Achievements?
Ich glaube, es braucht beides. Also das Studium heißt ja nicht nur, dass du schlau bist, sondern es heißt ja auch, dass du dich durchgekämpft hast. Also ist auch ein Achievement. Also wenn du eben ein Studium fertig machst, ist das ein klares Signal an Arbeitgeber, du hast dich durchgekämpft, du hast nicht aufgegeben, wenn es schwer geworden ist oder so. Und das ist ja auch ein klassisches Achievement. Die Frage ist dann eben, was hast du dann dazu noch gemacht? Also hast du damit schon was unternommen? Also eben Jobs geschafft, hast du damit vielleicht ein Startup schon gemacht? Hast du eben im Sport dadurch was erreicht oder so? Also die Frage ist immer zum Beispiel Sarah Brun, die ich vorher schon erwähnt habe, die ist ja super, super schlau, hat ein paar Klassen immer übersprungen immer im Gymnasium und so. Und hat halt gesagt, ich habe die Verpflichtung dadurch, dass ich einen Vorteil habe im Leben, ja, habe ich einfach die Verpflichtung auch für andere, für Benachteiligte was zu tun. Mit Social Bee, also Flüchtlingen zu helfen, ins Arbeitsleben zu kommen. Das ist für mich ein Achievement.
Aber wollen wir gleich noch weitermachen mit Fragen aus der Community?
Wir haben noch ein paar.
Ja, wir haben noch ein paar.
Ist auch wie bei gemischten Hack. Ja. Eine Frage, dann bla bla bla. Und dann
ja. Kann man jetzt ja.
Wie sagt der Tommy, das haben wir total verplappert.
Wir haben unsere Vorbilder.
Das ist schon wieder bei einer halben Stunde.
Wir haben unsere Vorbilder. Genau, und zwar wirklich eine ganz konkrete Verhandlungsfrage. Wie kann man ein höheres Gehalt verhandeln?
Indem man danach fragt.
Einfach sagen, was man will.
Genau, also es gibt, glaube ich, wenig Leute, von denen eine Gehaltserhöhung angeboten wird. Ja. Es ist eher etwas, was gefordert werden muss. Und wenn man eine Gehaltserhöhung fordert, dann ist halt auch wichtig, dass man ein paar Regeln beachtet. Ja? Regel Nummer eins ist, dass man sagt, dass die Vergangenheit keine Bedeutung hat dafür. Mhm. Ja? Okay, ich möchte mehr Geld und dafür bin ich auch bereit, mehr zu tun. Also geben und nehmen. Das ist das Grundprinzip der Verhandlung. Was total blöd ist, woanders würde ich mehr verdienen. Ja. Ja, also ich als Arbeitgeber, wenn bei mir ein Mitarbeiter sagt, woanders würde ich mehr verdienen, ist bei mir diese Person entlassen, in meinem Kopf. Ja, weil ich sage, ja, da geht doch. Mhm. Ja. Das Dritte ist, dass man nicht nur eine Forderung dabei hat, sondern mehrere Forderungen. Also wenn man sagt, okay, ich hätte gerne mehr Gehalt, ja, hätte gerne noch mehr Weiterbildung, hätte gerne da Unterstützung, hätte gerne einen Mentor, ja, also dass ich mehr Forderungen dabei habe.
Würdest du sagen, dass es da, wir hatten vorhin auch mit der, oder im letzten Podcast mit der Nicole, haben wir auch darüber geredet, wie es das Sprichwort so under promise and over deliver. Kann man das auch so anwenden in Gehaltsverhandlungen?
Nee, das wäre dann danach. Also das wäre dann zu sagen, ich habe jetzt was versprochen im Sinne von, ich übernehme mehr Verantwortung und dann sieht man dann ja nach einem halben oder nach einem Jahr, funktioniert das auch, ja. Und was ja super peinlich ist, wenn man eben so overpromised, ja, aber dann underdelivered, dann ist blöd, ja. Weil dann jeder Arbeitgeber auch sagt natürlich, hey, was soll das jetzt, ja. Große Klappe und nichts dahinter. Ja.
Eine Frage, die da ganz gut anknüpft, auch wieder von Hashtag in München. Da haben wir auch über Statussymbole geredet. Und zwar, wie zielführend ist Understatement, also bewusstes Nicht-Einsetzen von Statussymbolen?
Das ist ja die Frage, was möchte ich damit erreichen durch das Understatement? Also wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt aus einer super reichen Familie, also ich stelle mich irgendwo vor und ich habe einen sehr, sagen wir, einen Namen von einer sehr reichen Familie, dann ist vielleicht besser mit Understatement zu sagen, ich bin gar nicht so reich oder so wohlhabend oder was auch immer, um bewusst mich ein bisschen runterzufahren. Aber gerade in eurem Alter, glaube ich, ist Understatement noch nicht das richtige Mittel, sondern in eurem Alter geht es einfach darum zu zeigen, hey, ich bin da, ich will was erreichen in meinem Leben, ja. Ich habe diesen Mut, ich habe diese Willingness, was zu tun. Und in eurem Alter geht es darum, den Erwachsenen zu zeigen, ich bin bereit für etwas, was ich machen möchte. Vielleicht sogar was Großes, vielleicht eine eigene Firma aufzubauen, also so Investoren anzusprechen. Was uns fasziniert aus Eltern oder aus Erwachsenen, ist einfach, wenn wir uns selbst in jungen Leuten nochmal sehen. Also wenn man sich denkt, boah, das finde ich cool, ich war damals auch so. Ja, ich wollte auch die Welt erobern, ich wollte auch eine große Firma aufziehen. Und dann hab ich das Gefühl, boah, dem glaube ich dieses, weil der genauso so diese ja, Skills, wie man heutzutage gesagt hat, diese Fähigkeiten, wirklich was zu bewirken.
Können aber dann Statussymbole jetzt in unserem Alter ganz extrem, können die auch zum Nachteil werden? Also beispielsweise, jetzt kommt ein 18-Jähriger oder eine Jährige zum Bewerbungsgespräch und trägt eine Rolex.
Ja, klar. Auf der einen Seite natürlich auch so vielleicht vom Papa was Wichtiges, sage ich mal, einfach ein wichtiges Symbol für diesen Menschen. Also ich würde es nicht das an einem festmachen. Also wenn jemand mit 18 und einer Rolex kommt, dann ist das für mich jetzt kein negatives Kriterium. Wenn jemand kommt mit Off-White-Pulli, Rolex, Dior, Jordan Air oder so, dann würde ich zumindest mal nachdenken. Aber wenn das eine coole Socke ist und vielleicht auch, sage ich mal, mit 18 schon was geleistet hat, warum nicht? Ja? Also sagen wir mal, wenn der mit 18 sich das selbst verdient hat, ist doch geil. Ja. Ja? Also deshalb finde es nicht nachteilig. Wenn der noch nie was geleistet hat in seinem Leben und dann so daherkommt, dann denke ich mir, komisch. Also es geht darum, Achievement. Und immer wenn man etwas haben möchte, muss man auch ich möchte einfach das Gefühl haben, bist du dafür bereit? Ja, also wenn ich dich jetzt einstelle in mein Unternehmen, bist du bereit, was einen Mehrwert zu bringen? Was bringst du für mich? Was bringst du für die Company? Für die Gesellschaft? Was habe ich davon? Ja. Und wenn ich merke, jemand hat in seinem Leben schon was getan, beim Tennisverein, durch einen Lesezirkel, was immer, ist zu verstehen. Aber jemand, der was getan hat, das ist für mich das Wichtigste.
Ist ein Bewerbungsgespräch ein Konflikt?
Definitiv, ja. Weil du willst etwas von mir und ich will etwas von dir. Deshalb, es gibt ja diese irrige Meinung, dass die Macht bei der Verhandlung immer beim Arbeitgeber ist, ja, weil der kann mich anstellen. Ich finde es genau andersrum, nachdem ich selbst Arbeitgeber bin. Ich brauche, um zu wachsen, brauche ich ja die Arbeitsleistung von jemandem. Also ich brauche ja jemanden, der etwas kann, was ich nicht kann. Also ob das jetzt Social Media ist oder eine Sprache, die ich selbst nicht spreche oder einen Zugang zu einer Kundengruppe, die ich selbst nicht habe. Also dieser Mensch bringt ja einen Mehrwert für mich. Und es kann natürlich sein, dass ich diesen Menschen unbedingt brauche jetzt von einem Unternehmen, weil ich sonst nicht weiterkomme. Ja? Und jeder Unternehmer, glaube ich, hat eine Liste, wo er sagt, da will ich irgendwann mal Taten dran machen. Ja? Also ich will bestimmte Themen regeln für mich. Ja? Und wenn ich eine Person finde, der dieses Problem für mich lösen kann, ja, dann bin ich genauso gewillt, etwas zu tun dafür. Ich bin auch bereit, vielleicht mehr Geld zu zahlen oder auch mehr Mentoring zu bieten oder was auch immer. Immer daran denken bitte, eine Gehaltsverhandlung oder Vorstellungsgespräch hat immer zwei Perspektiven. Also die Bewerberin, der Bewerber, der den Job haben möchte. Aber bitte immer daran denken, das Unternehmen braucht euch. Sonst, ja, weil die meisten Unternehmen, die ich zumindest kenne, haben ja oft den Zug verpasst, ja, also Social Media oder so. Und die brauchen ja Zugang zur jungen Gruppe, zu eurer Zielgruppe, ja. Und wissen oft nicht, wie es geht. Also deshalb, ihr seid genauso begehrt, ja, wie halt vielleicht andersrum ihr das euch reininterpretiert, ja.
Ja, man muss sich einfach seines Selbstwertes bewusst sein.
Gibt es einen Unterschied zwischen, weil wir hatten noch eine Frage mit, wie gewinnt man eine Diskussion mit Freunden, was ja ein bisschen banal gestellt ist, sage ich jetzt mal, weil eine Diskussion ist nicht gleich eine Verhandlung. Aber gibt es so grundlegende Tipps, wie man jetzt mit Freunden, wir hatten zum Beispiel bei der Nicole, haben wir schon darüber geredet, wie ist die Sandwich-Technik, also positiver Einstieg, dann das Problem, den Konflikt und dann wieder eine Scheibe Toastbrot drauf und dann hat man ein schönes Sandwich, was aussieht wie ein Sandwich, aber eigentlich eine Kritik ist oder sowas. Ja. Das deckt sich ja mit dem Schanner, mit dem Schanner-Konzept, aber gibt sowas auch, kann man das ganz normal im Freundeskreis anwenden?
Ja gut, die Frage ist immer, was möchte man denn erreichen? Die Frage ist natürlich immer, möchte ich mit diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt, möchte ich, dass die Beziehung weiterhin besteht. Also möchte ich, dass das auch weiterhin meine Freundin mein Freund ist. Ja? Und wenn ich sage ja, dann muss ich halt respektvoll sein, weil ich möchte keine Beziehung kaputt machen. Und Beziehungen und Verhandlungen scheitern nie an der Forderung. Nie. Sondern immer an der Respektlosigkeit. Also wenn ich jetzt sage mal, ich habe eine Forderung, ich möchte Miriam, ich möchte, dass, sag mal, du bist jetzt meine Freundin, ich möchte gerne den Urlaub, ich sage es mal, nach Indien fliegen. Ist eine Forderung. Ja. Da kann nichts passieren, obwohl es vielleicht, wo du denkst, spinnst du, was willst du in Indien? Ja. Aber die Forderung an sich ist nicht so schlimm. Die Frage ist, wie ich es formuliere, also der Ton damit. Also wenn ich zum Beispiel sage, alle meine bisherigen Freundinnen
werden mit mir
nach Indien geflogen. Ja. So, zutiefst respektlos, weil ich ja vergleiche. Ja, also weil ich dich als Persönlichkeit mit jemandem vergleiche, wo du überhaupt nichts damit zu tun hast, ja. Und jetzt bist du stinksauer und sagst, spitzt oder was willst du denn in Indien?
Ja, dann fahr mit deinen anderen Freundinnen nach Indien.
Ganz genau. So, das heißt, nicht die Forderung hat die Verhandlung zerstört, sondern die Respektlosigkeit der Formulierung. Mhm. Ja. Und das ist, was man aufpassen muss in der Verhandlung. Der Ton, also der Umgang miteinander ist entscheidend. Wenn du respektvoll bist in deiner Formulierung, kannst du fragen, was immer du willst. Wenn du respektlos bist, kommst du mit der kleinsten Forderung nicht durch.
Macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Also kann man eigentlich nicht wieder zuhören. Okay. Kann man nicht
wieder dagegen. Also bei allen anderen Podcasts, ja.
Nee. Ja, es schwingt ja dann schon so ein bisschen so ein Vorwurf mit. Also so ja, wie du es gesagt hast, so alle meine anderen Freunde ist ja, ja eigentlich der Vorwurf und du nicht.
Ja, genau. Genau. Also, und das Lustige ist auch, also bei allen anderen Podcasts, es habt ihr negative Formulierung erwartet, aber keine positive, obwohl ich es noch gar nicht gesagt habe.
Bei allen anderen Podcasts ja, genau. Bei euch.
Ganz genau.
Die anderen Podcasts waren alle cooler als ihr.
Ja, genau. Genau.
Ja. Ja, klar.
Und deshalb, das sind so, ich glaube, dass die Leute es so gar nicht so absichtlich machen. Aber so dieses leichte, schnelle Dahingesagte. So ja. Dieses eben Vergleich. Zum Beispiel, es gibt 5 Respektlosigkeiten, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man diese 5 kennt, hat man schon viel gewonnen. Nummer 1, nichts einreden. Ja. Ja. Du bist echt gut für dich. Ja. Indien ist echt schön. So. Nummer 2, nichts ausreden. Du, das ist echt nicht gut, was du hier vorhast. Mhm. Ja. Du, ich glaube, du wirst scheitern. Mhm. Ja. Du, denk mal drüber nach. Ja. Mhm. Also nichts einreden, nichts ausreden. Dann nicht vergleichen. Ja. Also eben meine letzte Freundin hat nicht so rumgezickt. Ja. So. Und dann nicht dramatisieren und nicht bagatellisieren. Also dramatisieren, boah, was, du willst selbst eine Firma, ja? Du weißt doch, die anderen sind auch alle gescheitert, ja? Oder bagatellisieren, ja? Naja, das wird schon wieder.
Ja, ja, das ja, genau, ist ganz schlimm.
Genau. Jeder, ja. Es waren schon mehr Pleite, ja? Ja. Sind alle hochgekommen. Ja. Ja? Also, das ist zutiefst respektlos, weil du die Leute mit dem, was sie gerade beschäftigen, einfach nicht respektierst, ja? Also, nichts einreden, nichts ausreden, nicht vergleichen, nicht dramatisieren, nicht bagatellisieren. Und das sind so, aus meiner Sicht, 5 Respektlosigkeiten, die so oft einfach so schnell dahingesagt sind. Ja.
Wenn ich mir so überlege, was es auch so für Floskeln gibt, so dieses, das wird schon wieder, genau. Es haben schon Tausende vor dir geschafft, du wirst es auch schaffen. Das sind so Floskeln, die man ganz, ganz häufig hört, genau. Und die verbinden eigentlich alles, was du gerade gesagt hast. Also es ist in unserer Gesellschaft irgendwie nicht sehr gut etabliert.
Genau, genau. Und deshalb, und die kommen auch in Verhandlungen oft vor. Ja? Einfach so leichte Respektlosigkeiten beim letzten Lieferanten oder die andere Kollegin. Mhm. Ja? Also mit ihrer Kollegin ging das schneller. Mhm. Ja? Und ja, genau. Genau. Also mit dem Chef hatten, also es sind immer so, es ist gar nicht so oft so schlimm gemeint. Ja? Vielleicht einfach eine Information einfach so, aber kommt nicht wahnsinnig schlecht an. Also deshalb höchste Vorsicht bitte.
Aber ich habe noch eine Frage, so gibt es auch eine Situation, in der es mal sinnvoll ist, ein bisschen was eskalieren zu lassen? Also in der man mal pointiert genau sowas einsetzen sollte?
Also ein klares, es kommt drauf an. Ja.
Nichts anderes habe ich erwartet.
Nee, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt, also wir müssen immer unterscheiden. Es gibt verschiedene Formen. Also es gibt die Sondierung immer ein paar allein zum Beispiel. Dann gibt es die Debatte. Mhm. Also wenn jetzt Trump gegen Joe Biden oder so. In der Politik ist, oder auch im Bundestag ist eine Debatte, ja. Da ist es manchmal wichtig zu eskalieren, damit eine Meinung klar wird.
Debatte, vielleicht um das nochmal zu definieren, da geht es rein darum, dass Meinungen erstmal formuliert werden und es geht nicht konkret um Lösungen.
Genau, es geht nicht um Lösungen. Also es gibt jetzt dieses schöne Beispiel von Winston Churchill, der damalige Premierminister, der gesagt hat, wenn ich zu einer anderen Abgeordneten, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, ich würde den mit Gift in den Tee schütten. Oder auch der gesagt hat, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, werde ich ihn trinken. Ja? Dann, das ist zum Beispiel eine Eskalation, ja, um bei den Zuhörerinnen und Zuhörern was zu erreichen. Mhm. So, das ist eine Eskalation mit einem klaren Ziel. Also da habe ich auch ein Ziel dabei. Ja. In der Verhandlung ist eine Eskalation dann wichtig, um es zuzuspitzen, damit man sich mit dieser Thematik einfach besser auseinandersetzt. Aber Achtung bitte, es ist eine geplante Eskalation.
Ja, klar. Genau.
Was man nicht machen darf, man darf nicht emotional eskalieren, weil es mich ankotzt, weil jemand unsympathisch ist, weil jemand unfair ist, weil jemand einfach nicht das macht, was ich möchte. Ja. Also die Eskalation darf nur dann passieren, wenn ich sie vorbereitet habe. Mhm. Aber dann muss sie auch so vorbereitet sein, dass ich zum Beispiel sage, heute um 16.40 Uhr werden wir eskalieren. Ja. Und dann muss das auch so vorbereitet sein. Es ist wie ein Drehbuch, was sich darauf zubewegt. Ja. Ich kann nicht plötzlich in eine Verhandlung eskalieren.
Dann sind wir wieder beim Thema Vorbereitung.
Ganz genau. Immer Vorbereitung. Es muss, also auch die Eskalation muss vorbereitet sein.
Wenn ich mich jetzt so dran erinnere an die Konflikte, die ich mit meinen Eltern ausgefochten habe, gerade so zu Zeiten der Pubertät, das war alles nicht sehr rational, muss ich offen gestehen. Aber wie ist das, wenn man so merkt, ich explodiere gleich? Also wenn die Eskalation alles andere als rational ist, kriegt man, nein, nicht, die Frage ist nicht, kriegt man, ich weiß, man kriegt sich wieder runter. Wie macht man das?
Also du meinst, die Pubertät ist ja, also man sagt, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden.
Mhm.
Ja?
Und, so habe ich das auch gesehen.
Genau, genau.
So war das auch bei mir.
Ja, klar, ganz klar. Und die Eltern merken einfach nicht, dass das Kind sich entfernt. Ja? Und als Papa von 4 Kindern weiß ich, dass es 2 verschiedene Altersstufen gibt, die schwierig sind. 3 Jahre und 13 Jahre. Mhm. Mit 3 Jahren sagt das Kind zum ersten Mal, ich will. Ja, meins. Und mit 13 dann heißt noch mehr meins. Ja? Und ist ganz normal und ich glaube, diese Eskalation sollte auch gar nicht vermieden werden, weil die dient dazu, sich abzugrenzen. Ja. Und ich glaube, das Peinlichste für euch 18-, 19-Jährigen ist es, wenn Mama, Papa genauso sein wollen wie ihr.
Ja. Ja.
Wenn die gleichen Sneaker tragen, die gleiche T-Shirt, die gleiche Sprache übernehmen, ja. Mhm. Wenn die dann auch sagen, hey Alter und so, ja. Das glaube ich ist peinlich. Also ich glaube, diese Abgrenzung ist notwendig. Und ich habe mich von meinen Eltern abgegrenzt und ihr müsst euch von euren Eltern abgrenzen. Also ich finde das ganz gut. Wenn man rumschreit, wenn man mal, alles gut, gehört dazu und finde ich auch nicht schlimm. Ich finde eher, dass man sich dann einfach wieder einkriegt. Dann man sagt, okay, das war jetzt so und jetzt geht's Leben wieder weiter. Ja. Und das finde ich eine Kunst einfach dabei, dass man nicht nachtragend ist, ja, sondern dass man dann einfach sagt, okay, es war jetzt so, es ist eskaliert, Haken dran, weiter. Mhm. Ja. Und so Gerhard Polt, den du ja auch kennst, der hat mir gesagt, das werde ich dir nie vergessen, dass du damals so nachtragend warst. Ja.
Wenn wir jetzt, das ist gerade, ich sehe gerade, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Ne? Ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, aber bevor wir das tun, wir wissen ja alle, unser Thema, unser Motto ist Embrace the Conflict. Und du als Erfinder, der Entwickler des Schranner-Konzepts, hast das natürlich maßgeblich geprägt. Und was sind deine, also ganz banal ausgedrückt, deine Tipps, die du jetzt unseren Zuhörern mitgeben kannst aus dem Schranner-Konzept in Bezug auf Embrace the Conflict?
Also der Konflikt ist positiv. Das ist immer Nummer 1. Ein Konflikt ist dazu da, dass man sich mit einer Sache einfach mal wirklich intensiv auseinandersetzt, ja, um dadurch eine Lösung zu finden. Deshalb gibt es Konflikte. Das Vermeiden des Konfliktes führt immer zu einer totalen Frustration. Ja. Also egal, wie es möchte, aber irgendwann muss der Konflikt auf den Tisch. Wenn ich es nicht bewusst anspreche, dann kommt er irgendwann mal aus mir raus. Falsche Zeit, falscher Ton, ja. Falsches Thema. Ja, ist nicht gut, weil dann eskaliert es emotional und das ist blöd. Deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, euch passt was nicht, ihr wollt etwas, dann müsst ihr es auch bitte sagen. So. Die Frage ist dann, wie sagt man es? Das ist dann der sogenannte äußere Konflikt. Also ich gehe dann auf jemanden zu und sage zum Lehrer, zum Professor, zu meinem Lebenspartner, Lebenspartnerin, was auch immer, zu meinen Eltern, dann gehe ich hin und sage, du pass auf, das möchte ich jetzt. So. Und jetzt ist die große, große Gefahr dabei, dass wir gerne dem anderen sagen, was er machen soll. Aber das ist blöd. Man soll eher sagen, was man will. Also nicht sagen, du Fabio, du hast das schon wieder falsch gemacht und du machst das jetzt mal anders. Sondern, dass ich sage, was ich denn möchte. Ja? Und das fällt manchen Menschen so wahnsinnig schwer. Also das heißt, ich steige in den Konflikt ein und sage nicht, du musst was machen, sondern ich hätte gerne. Ja, und wir nennen das den Konflikt einfach wirklich adressieren, also klar zu sagen, was ich möchte. Wir haben diesen Begriff dafür, put the fish on the table. Steht einfach dafür, wenn ich einen Fisch dabei habe, also ein Problem, was mich beschäftigt, wenn ich es nicht konkret anspreche und diesen Fisch einfach ständig verstecke unter der Tischplatte, irgendwann fängt er an zu stinken. Ja? Und je länger ich dafür brauche, ja, desto schwieriger wird es. Und wir hatten ja gestern diesen Workshop, I do it my way. Und da hat mich eine Teilnehmerin gefragt, wie sage ich denn? Und dann hat sie mir den Fall erklärt, dann sage ich, wie lange tragen Sie sich denn schon rum mit diesen Gedanken? Da sagt sie, 2,5 Jahre. Und die hat einfach 2,5 Jahre diesen Konflikt wirklich, also wirklich erlitten, also wirklich leidensvoll. 2,5 Jahre ist sie schon in diesem Konflikt und leidet mit diesem Konflikt. Und dann ist natürlich einfach dann ist es einfach wahnsinnig schwer, weil dieser Fisch natürlich schon vermutet ist unter dem Tisch, ja. Und ich jetzt es immer schwieriger finde, das Thema jetzt anzusprechen. Also deshalb der wichtigste Tipp, ein Konflikt ist dazu da, eine Lösung zu finden. Bitte nicht weggehen, sondern embrace the conflict und rein damit. Also hingehen, sagen, was ich will. Wieder nochmal bitte nicht dramatisieren, nicht bagatellisieren, nichts einreden, nichts ausreden, nicht vergleichen und einfach respektvoll damit umzugehen. Und ich finde es super, was ihr macht, dass ihr gerade in dem Alter schon Embrace the Conflict macht, also zu lernen, wie man Konflikte professionell angeht, weil die auch viele Erwachsene es einfach schlichtweg nie gelernt haben. Ja. Und deshalb viele, viele Konflikte, Scheidungen, auch Gewalttätigkeiten in der Familie und so, einfach daher kommen, dass die Leute nie gelernt haben, Konflikte zu lösen. Ja. Und dann kommt die emotionale Konfliktlösung. Dann haut einfach der Mann der Frau mal die Frau auf den Topf und dann hast du einfach die ganzen Probleme dieser Welt. Und wenn man sie emotionalisiert, dann gibt es Wirtschaftskriege, Kriege mit in der Politik, Scheidungskriege und die meisten, oder ich finde, alle Konflikte könnte man dadurch lösen, wenn man sie frühzeitig professionell anspricht.
Dann würde ich sagen, das ist ein perfektes Schlusswort eigentlich. Ich danke dir. Wir danken dir.
Vielen Dank.
Hashtag Negotiate. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für jetzt 2 Folgen von unserem neuen Podcast. Wieder natürlich, ihr könnt uns auf Instagram folgen, @hstg_negotiate. Ihr kriegt da alle Informationen mit, die ihr braucht, wann die nächsten Podcasts kommen, mit wem die nächsten Podcasts sind. Und ja.
Und das letzte Wort hat wie immer der wundervolle Fabio Falkenstein.
Genau, mein Name ist Fabio Falkenstein und zusammen mit Miriam Trotter machen wir hier zusammen den nächsten Podcast. Matthias Schranner war zu uns als
bei, ja, uns zu Gast.
Bei uns zu Gast. So viel geredet schon den ganzen Tag, jetzt gar nicht langsam nicht mehr. War bei uns zu Gast. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören oder ihr könnt uns hören bei den nächsten Folgen, wenn ihr die Folge davor nicht gehört habt, also Matthias Schranner Teil 1 oder den mit Nicole Schindler, dann hört den euch jeden Fall an. Ist sehr empfehlenswert. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns. Checkt schranner.com aus, um noch mehr über Matthias Schranner herauszufinden. Und danke fürs Zuhören nochmal. Willst du noch irgendwas sagen, Miriam?
Nö, alles gesagt.
Super, danke.
Okay. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Bedankt man sich dabei fürs Zuhören?
Ja, natürlich. Schau, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Danke. Ihr seid die Besten, wir haben euch alle lieb. Nicht wahr?
Thank you, Dad. Thank you, Mom.
Sehr gut.
Thanks for your support.
Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
Bis zur nächsten Folge.